Mona Lisa, ein Lächeln für die Ewigkeit. Hier besungen von Nat King Cole und dem Les Baxter Orchestra. Wenn von Mona Lisa die Rede ist oder wie hier gesungen wird, dann haben sehr viele das berühmte und bis heute geheimnisvolle Frauenporträt vor Augen, das Leonardo da Vinci Anfang des 16. Jahrhunderts gemalt hat und das heute zu den Hauptattraktionen im Pariser Louvre gehört. Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Hintergründe sind unser Thema heute. Und wenn es um Mona Lisa geht, geht es immer auch um deren Geheimnis. Wer ist die Dargestellte auf dem Bild? Was verbirgt sich hinter dem berühmten Lächeln und welche Hinweise gibt uns die angedeutete Landschaft im Hintergrund der Dame? Jochen Sander ist Kurator und Leiter der Sammlung für deutsche, holländische und flämische Malerei vor 1800 am Städel in Frankfurt. Und er kennt sich bestens aus mit Vordergründen und Hintergründen in der bildenden Kunst. Guten Morgen, Herr Sander.
Schönen guten Morgen.
Herr Sander, bleiben wir erstmal kurz bei Mona Lisa oder La Gioconda, wie die rätselhafte Dame ja auch gern genannt wird. Die thront da geradezu überpräsent mitten im Bild. Welche Rolle spielt die Landschaft im Hintergrund?
Tja, das ist eine schöne Frage, über die sich seit vielen, vielen Jahrzehnten Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker den Kopf zerbrechen und zu einer Fülle von ganz unterschiedlichen Deutungen gekommen sind, die natürlich immer abhängig sind auch von der Rückkopplung an die Figur. Denn wir wissen ja nicht einmal genau, wer die Figur ist. Nicht mit letzter Sicherheit. Also insofern, da haben Sie ein wunderbares Beispiel ausgesucht, bei dem die Kunstgeschichte sich in einem unausgesetzten Dauerdisput befindet. Und ich glaube, es ist jetzt keine zu kühne Prognose meinerseits, wenn ich sage, auch in einem unausgesetzten Dauerdisput bleiben wird. Es gibt bestimmte Bilder, die sind so singulär, dass über die Distanz von ja nun einem halben Jahrtausend wir im Grunde genommen zu wenig belastbare, sichere Informationen haben, um die Dinge zu dekodieren, ob das jetzt im Vordergrund, im Mittelgrund oder im Hintergrund ist.
Aber eigentlich neigen wir als Betrachtende doch eher auch dazu, den Hintergrund eines Bildes so ein bisschen zu übersehen, oder? Warum ist das denn so?
Da würde ich sagen, das ist ein schwerer Fehler.
Ja.
Es kommt vor allen Dingen auch darauf an, von was für einem Bildtypus reden wir. Bei einem Porträt, klar, da ist der Dargestellte die Dargestellte, das, was uns ins Auge sticht. Und da ist eventuell eine Hintergrundlandschaft eher sekundär auf den ersten Blick. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel an ein Historienbild denken, also eine erzählende Darstellung aus der Geschichte, aus der religiösen Bilderwelt und so weiter, da ist unter Umständen der Hintergrund ganz zentral, weil sonst verstehen Sie nicht, was im Vordergrund stattfindet.
Dann kommen wir doch mal zu den Funktionen von dem Hintergrund. Welche Funktion hat denn generell so ein Hintergrund hinter dem eigentlichen Geschehen?
Da muss man wiederum fragen, für welche Zeit stellen Sie mir diese Frage?
Gut.
Wenn wir uns im Mittelalter bewegen, einer Zeit, die einfach maltechnisch zum einen noch gar nicht imstande war, eine unglaublich detailrealistische Wiedergabe auf die Holzoberfläche oder die Leinwand zu zaubern, bleibt ja vielfach der Hintergrund Gold oder Unifarben. Auch deshalb, weil perspektivisch richtige oder ansatzweise richtige Raumdarstellung noch gar kein Thema ist. Da ist Raum zum Beispiel bei der ganzen goldgründigen mittelalterlichen Malerei etwas, was gerade bei religiösen Bildern natürlich gelesen wird als eine Form luminoser Präsenz, der Himmel, das Göttliche. Wenn wir ins 15. Jahrhundert kommen, also im Prinzip ein, zwei Generationen vor Leonardo, vor Mona Lisa, da haben wir in Europa eine dramatische Veränderung in der Tafelmalerei, eben durch die Abwechslung von Ei zu Öl als Bindemittel. Klingt banal, aber es ist nicht ganz unwesentlich. Ich meine, selbst wenn Sie etwas darstellen wollen, aber keine Möglichkeit haben, es darzustellen, sind Sie schlecht dran. Nun kommt im 15. Jahrhundert auch eine insgesamt neue Begeisterung für die sichtbare Welt und ihre Darstellungsmöglichkeit ins Spiel. Und in dem Moment, wo seit, sagen wir mal, Jan van Eyck, seit 1430 etwa, die europäische Malerei das kann, wird sie dieses Interesse bis ins 19. Jahrhundert nicht mehr verlieren. Und in demselben Sinne, wo man so herrlich viele detailgenaue Dinge darstellen kann, wird eben auch der Hintergrund speziell interessant. Und er dient im Grunde genommen wie eine Form von Metaebene, buchstäblich. Ich kann jede Menge, wenn ich will, Informationen in den Hintergrund packen. Ich kann es entweder simpel machen, jeder versteht das, in meiner Erwartung heute, wenn ich der Auftraggeber wäre. Oder aber ich kann auch sagen, ich will gar nicht, dass es jeder versteht. Ich möchte es bewusst verrätseln.
Conversation Piece.
Ein Ganz
Stück,
genau.
Über das man dann diskutieren kann und sich irgendwie austauschen kann.
Genau.
Können solche Hintergründe damit auch sowas werden wie die eigentlichen Träger der Botschaften, also exklusiv für Kenner?
Als Teil der Botschaft, ja. Wenn wir ins 16. Jahrhundert gehen, also im Prinzip ein, zwei Generationen nach der Gioconda uns bewegen, nach Leonardo, dann können wir in Europa ein interessantes Phänomen beobachten, nämlich, dass die Details, das Drumherum an den Bildern, beginnt immer stärker zu wachsen, zu wuchern. Und im Grunde genommen aus dem, was ursprünglich mal, auch schon in der mittelalterlichen Malerei, nettes Beiwerk war. Kleiner Ausblick in eine Landschaft, Andeutung einer Landschaft. Oder ein Attribut bei Maria, die berühmte weiße Lilie als Symbol ihrer Reinheit. Daraus wird dann in der Mitte des 16. Jahrhunderts das, was wir heute so scheinbar immer schon gekannt haben, was aber erst dann aufkommt, nämlich die eigentlichen spezialisierten Bildgattungen. Plötzlich gibt es Landschaft im eigenen Recht. Die war vorher bestenfalls als Detail im Hintergrund. Wir haben das Stillleben vorher als Attribut einem religiösen Bild zugeordnet. Oder wir haben das Genrebild, also Alltagsszenen, aus genau diesem selben Prozess heraus.
Da werden offenbar die Hintergründe zu Vordergründen auch. Also werden sozusagen zum eigentlichen Bildthema dann auch. Eignen sich Hintergründe auch dazu, Neues auszuprobieren? Also quasi im möglicherweise etwas weniger beachteten Windschatten des eigentlichen Geschehens?
Immer. Mhm. Das können Sie wunderbar beobachten in der gesamten frühneuzeitlichen Malerei. Gerade wenn Sie an die religiöse Malerei denken, wenn Sie die Gottesmutter darstellen in einem christlichen geprägten Raum in Europa, dann können Sie die ja nicht irgendwie darstellen, wie Ihnen gerade der Schnabel wächst, sondern die Gottesmutter oder Christus selbst. Also es gibt klare Rangregeln und Sie können als Künstlerin, als Künstler eigentlich nur an den Rändern innovativ werden, am Hauptmotiv eigentlich noch nicht. Und das schwappt irgendwann ins Hauptmotiv zurück oder verdrängt es am Ende sogar.
Welche Rolle spielt denn der Hintergrund in der modernen und zeitgenössischen Malerei?
Ganz unterschiedlich. Das hängt elementar davon ab, dass letzten Endes natürlich seit, sagen wir, 1800 diese prägende Kraft, die die funktionsgebundene Kunst in Europa hatte, dass man in vielen Fällen eben doch einen klaren Bildauftrag hatte, etwas darstellen wollte, was eine große Gruppe sofort verstehen sollte, die spielt heute ja so gut wie gar keine Rolle mehr. Das heißt, je individueller, desto besser. Und das bedeutet, dass wir im Grunde genommen, um ein Kunstwerk zu verstehen, als Kunstkritiker, Kunsthistoriker heute, möglichst genau wissen wollen, sollen, müssen, was die jeweilige Künstlerin, der Künstler, der das jetzt macht, eigentlich beabsichtigt und darauf abzielt. Das heißt, es gibt Werke, da spielt es gar keine Rolle. Und es gibt Werke, da sind ganz zentral.
Werden denn mit der abstrakten Malerei zum Beispiel so Begriffe wie Vordergrund und Hintergrund eigentlich obsolet?
Im Grunde genommen ja. Das spielt dann in dem Sinne keine Rolle mehr, weil diese Bilder natürlich auch nicht mehr perspektivisch angelegt sind. Und das ist ja der entscheidende Punkt, Raum. Ja. Wenn wir keine Raumdarstellung im Bild mehr wollen und sie nicht haben, können wir auch nicht von Vorder- oder Hinter- oder Mittelgrund sprechen.
Jetzt haben wir so viel über unterschiedliche Hintergründe gesprochen. Haben Sie ein Lieblingswerk oder ein Werk, das in Bezug auf Vordergrund und Hintergrund Sie besonders fasziniert?
Da kann ich sozusagen aus der Lameng ein Bild, tut mir leid, ich arbeite am Städel, ein Städelwerk nennen, aber es ist einfach extrem prägnant und es fällt genau in diese unglaublich interessante Zeit der Ausdifferenzierung eben der Bildgattungen, über die wir vorhin kurz gesprochen haben. Es ist ein Werk eines in Amsterdam geborenen Künstlers, Pieter Artsen, der dann sein Glück in der Boomtown des 16. Jahrhunderts in Antwerpen sucht, dort ein bedeutender Künstler wird. Dieser Mann malt 1558 ein Bild, was heute in der Städelsammlung zu sehen ist. Tja, da beginnt schon die Frage, was ist denn eigentlich dargestellt? Hat ein bisschen kryptischen Titel oder ein bisschen komplizierten Titel. Es heißt Marktszene mit Christus und der Ehebrecherin. Alleine aus der Abfolge der Benennungen wird schon klar, die Marktszene scheint irgendwie wichtiger zu sein, als dass eigentlich auch im 16. Jahrhundert noch die Bildaufgabe legitimierende religiöse Bild, Christus und die Ehebrecherin. Und wenn wir uns das Bild anschauen, dann sehen wir im Vordergrund einen unglaublich reich gefüllten Dutzende von Händlern, Hunderte von Marktobjekten, Obst und Gemüse, Geflügel. Und sie müssen sozusagen in diesem Wimmelbild in den Hintergrund mit dem Auge marschieren, müssen sich buchstäblich durch das Chaos im Vordergrund hindurchschlagen. Und dann entdecken sie plötzlich mittelklein Christus und die Apostel mit einer reich gekleideten Frau, die da etwas betröppelt vor Christus steht. Und der schreibt mit dem Finger im Sand die berühmten Worte, wer von euch ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Und dieses eigentlich legitimierende religiöse Motiv, das wandert buchstäblich immer weiter in die Kulisse. Aber jetzt kommt die Pointe. Diese Marktszene mit dem Bauern, der eine tote Ente am Hals hält und sozusagen uns als Käuferinnen und Käufer anbietet. Diese Ente ist ein Vogel. Bis heute Vogel, dazu gibt es ein Verb, das hat eine ganz konkrete Bedeutung. Heute noch, das hatte es aber auch schon im 16. Jahrhundert, auch im Niederländischen. Das heißt, dieser Vogel ist eine extrem platte, erotische Anspielung.
Auf die Ehebrecherin.
Sagen wir mal, auf das, was die getan haben, richtig. Ja. Mit anderen Worten, der Hintergrund, Motive des Hintergrunds, die eigentlich für Christus und die Ehebrecherin, hohes religiöses Bildthema, gedient haben, okkupiert den Vordergrund. Aber die Motive, die werden mit derselben moralisierenden Botschaft aufgeladen. Das ist halt auch eine Form von, wenn Sie so wollen, Conversation Piece.
Ja, allerdings, das hört sich so an. Richtig. Hintergründe in der Malerei sind oft mindestens so spannend wie das, was vordergründig dargestellt wird. Jochen Sander ist Kunsthistoriker und Sammlungsleiter für deutsche, holländische und flämische Malerei vor 1800 am Städel in Frankfurt. Und er hat die Bedeutung und die Potenziale der Hintergründe in der Malerei für uns ausgeleuchtet. Herr Sander, vielen Dank für dieses spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören die Matinee in SWR Kultur. Heimliche Hauptrolle der Hintergrund heißt unsere Sendung heute.